Der Text steht im Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 23 bis 28. Und es geschah, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder ging. Und unterwegs begannen seine Jünger, Ähren zu raufen. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Schau her, warum tun sie, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus sagt zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und hungrig war, er und seine Gefährten? Wie er in das Haus Gottes hineinging zur Zeit des Hohenpriesters Abiatar und die Schaubrote aß, die niemand essen darf außer den Priestern, und wie er auch seinen Gefährten davon gab. Und Jesus sagte zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also, der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Amen. Ich habe gerade die Geschichte vorgelesen, das ist Markus 2. Ich weiß nicht, was du so damit anfangen kannst, mit diesem Sabbat und Pharisäer. Ich schätze mal, alle hier wissen ungefähr, was das ist. Jesus ist noch ganz am Anfang seines Wirkens, hat noch nicht viel gemacht, hat aber schon so eine Gruppe von Leuten, die ihm so hinterherläuft, die irgendwie von ihm lernen will. Und sie gehen durch ein Kornfeld und haben Hunger, reißen sich was ab von den Ähren und essen das. Und dann kommt so eine Gruppe von so Typen, von Pharisäern, von ja, hoch angesehenen religiösen Männern, die sich beschweren und die sagen: Hey, es ist der siebte Tag der Woche, das ist offiziell ein Ruhetag, ihr dürft nicht ernten, macht es trotzdem. Und Jesus geht irgendwie dazwischen und verteidigt seine Jünger. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich identifiziere mich sofort mit den Jüngern, auch als wir so diesen Text rausgesucht haben für diese Themenreihe umgekehrt, war für mich direkt so: Ah ja, so, ich bin einer von denen. Ich bin auch Christ, ich will Jesus nachfolgen, ich will auch hinter ihm herlaufen und von ihm lernen. Und das war das Erste, ja. Das war für mich irgendwie logisch. Na klar, ich bin einer von denen. Und Jesus und seine Jünger sind so unterwegs und sie reißen Ähren ab. Und warum? Ja, weil die haben halt Hunger. Das ist der Grund, warum sie sich was nehmen von diesem Korn. Und da steht zwar nicht, dass sie Hunger haben, aber Jesus erzählt diese Geschichte von David und von dem Haus Gottes und dass sie diese Brote da rausholen und essen. Also es geht offensichtlich um Hunger. Also da gehen Leute durch dieses Feld und nehmen sich was zu essen. Und ich weiß nicht, Juli hat schon erzählt, wir hatten jetzt Gott-Erleben-Woche. Wir ermutigen ja auch immer Leute dann zu fasten in dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob du Nahrung gefastet hast. Für die meisten von uns ist Hunger jetzt nicht so ein Gefühl, was in unserem Alltag uns groß aus der Bahn wirft. Meistens ist der nächste Kühlschrank nicht so weit weg. Aber wenn du gefastet hast die Woche, vielleicht kannst du dich ja erinnern, ja, wie fühlt sich das an, so wenn du wirklich Hunger hast. Weil die Jünger haben sich scheinbar so gefühlt. Sie waren bedürftig und haben sich um sich selbst gekümmert, haben einfach sich das genommen, was da war. Und dann kommen da so Typen und beschweren sich, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Das kann denen eigentlich egal sein. Und so als Jünger, so du merkst, du hast Hunger, das dreht sich irgendwie in deinem Kopf darum. So deine Zündschnur ist vielleicht kurz, so du bist angespannt. Und dann isst du was und du merkst, so dein Körper entspannt sich. Und dann kommt die Beschwerde. Und Jesus stellt sich dazwischen und verteidigt seine Jünger. Und wenn du dich da so reinversetzt, ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlen würde, ja, man leidet und dann beschwert sich jemand, wenn man sein Leiden lindert und dann kommt aber Jesus und kämpft so für einen, ja, hey, die haben Hunger, das ist vollkommen in Ordnung, dass die sich jetzt um sich kümmern. Und ich finde, das fühlt sich gut an. Also ich identifiziere mich mit den Jüngern und denke so, ah cool, ich habe vielleicht Hunger, also so, das ist vielleicht nicht immer gut oder es fühlt sich nicht so gut an, aber Jesus ist auf meiner Seite. Das ist ja voll schön. Also es ist voll die frohe Botschaft. Und dann habe ich mir gedacht, aber bin ich einer dieser Jünger in dieser Geschichte? Oder gibt es vielleicht auch andere, mit denen ich mich in dieser Geschichte irgendwie identifizieren könnte? Und Ich kenne viele, die mit Glauben nichts zu tun haben, mit Gott, mit Kirche auch nichts zu tun haben wollen. Und wenn die an Christinnen und Christen denken, dass die vielleicht erstmal eine andere Gruppe identifizieren würde mit den Christinnen und Christen. Und vielleicht geht dir das ja auch so, ja? Vielleicht denkst du auch nicht erst so an hungrige Schüler, die ihrem Lehrer hinterherlaufen und ihm nachahmen möchten und auf dem Weg vielleicht die eine oder andere Regel brechen. Wenn ich an Kirche denke, denke ich eben auch an die Pharisäer in der Geschichte, an die Hüter der Regeln, an diejenigen, die wissen, was richtig und falsch ist, ich nehme mich da ja auch nicht raus, ne? Ich bin sehr gut darin, auch meine Meinung darlegen zu können, sehr detailliert, warum ich das so denke und das so. Und so ein bisschen das Grauenerregende daran ist, dass man ja dann auch ganz gut behaupten kann, dass seine Meinung und seine Gefühle ja die Meinung ist von Gott. Schön mit dem Hall auch. Von Gott. Schachmatt. Dialog ist gar nicht mehr nötig, weil es gibt nur Zustimmen oder halt falsch liegen. Also mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Und dieser Tunnelblick auf diese Frage nach richtig und falsch macht einen blind für die Realität oft und macht auch diese Pharisäer blind in dieser Geschichte. Die Pharisäer meinen ja, dass die Jünger was falsch machen und das ist den Pharisäern total wichtig, dass die das checken oder dass sie es unter die Nase gerieben bekommen, wie auch immer. Aber die Pharisäer sind blind für eine Sache, die Jesus scheinbar total wichtig ist in dieser Geschichte. Und das checken sie nicht. Und Jesus sagt, habt ihr nie gelesen, was David und seine Gefährten getan haben, als sie Hunger hatten? Fragt sie Jesus. Die haben Hunger. Und das ist Jesus scheinbar wichtig. Aber die Pharisäer checken das nicht. Und in meiner Fantasie denke ich mir so zwei Möglichkeiten, warum das die Pharisäer nicht checken oder warum das für die nicht relevant ist. Und die erste Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass die vielleicht einfach ignorant sind, diese Gruppe an Pharisäern. Dass sie so versteift sind auf ihre Regeln und auf ihre Ordnung, dass sie nicht verstehen, dass die Jünger eigentlich das machen, weil sie unter etwas leiden. Und man weiß ja auch nicht genau, wie die reagieren auf Jesus. Also die Geschichte hört ja dann auf, wenn Jesus sein Statement abgibt. Und es kann ja sein, vielleicht war ja sogar ein Pharisäer dabei, der gesagt hat, ach krass, das wusste ich gar nicht, das war mir gar nicht bewusst, dass ihr Hunger habt. Kommt doch einfach auf mich zu, sagt einfach Bescheid, ich gebe euch was zu essen, da müsst ihr die Regel nicht brechen, sozusagen. Vielleicht gab es so Leute, die dann umgekehrt sind. Aber die zweite Möglichkeit, und das ist so ein bisschen die Möglichkeit, die mir auch Angst macht, es gibt die Möglichkeit, dass es den Pharisäern einfach egal ist. Dass denen einfach egal ist, wie es den Jüngern geht. Dass der Mensch irgendwie egal ist in der Situation, aber ihre Regel, ihre Ordnung ist wichtiger. Und ich denke so, dass so wie Jesus reagiert, dass man so ein bisschen darauf schließen kann, dass es vielleicht das Zweite ist, was die Pharisäer umtreibt. Dass sie nicht einfach irgendwie blind waren, sondern dass es ihnen wirklich egal war. Und ich gebe euch mal ein kleines Zeugnis. Ich nehme Kirche wahr, seit ich denken kann, auch auf diese liebevolle Art und Weise, so wie Jesus auch auftritt, ja, wo Menschen füreinander da sind, wo Menschen auch für eine bessere Welt streiten, wo irgendwie Annahme da ist, wo Unterstützung da ist. Wo auch, wie Pat gesagt hat, so man sieht vielleicht Leute, deren Namen man gar nicht mehr kennt, aber man freut sich, sie zu sehen, weil man hat irgendwie was zusammen erlebt. So, man hat zusammen Dinge durchlitten oder da ist irgendwie heilsame Beziehungen. Und auch so man ist so eine Lerngemeinschaft, die einfach irgendwie hungrig ist, hungrig nach Jesus, hungrig nach Gnade und die auch das erträgt, dass auch Fehler gemacht werden, weil man irgendwie offen ist und weil man weiß, es gibt Veränderungen, also Veränderung ist möglich. Es gibt, also Hoffnung ist immer möglich. So. Und in so einer Kirche habe ich mich verliebt. Ich habe mich in Jesus verliebt und ich bin da kleben geblieben. Und das ist der Grund, warum ich hier stehe. Und das hat mein Leben radikal verändert, dass ich diesen Jesus kennengelernt habe, auch in so einer Kirche. Und ich kenne die andere Seite. Ich kenne Kirche als eine ignorante Gemeinschaft, die sich vielleicht so eine eigene Fantasiewelt manchmal aufbaut, in der sie dann alles einordnen kann und alles genau in richtig und falsch einordnen kann, aber manchmal blind ist so für den Hunger und für das Leiden derjenigen, die außerhalb der eigenen Scheuklappen irgendwie so umherwandern. Und ich habe auch Momente erlebt, in der Kirche menschenfeindlich ist, in der Kirche es einfach egal ist. Und manchmal auch die Menschen in den eigenen Reihen, die irgendwie leiden und die Schmerzen haben, das einfach keine Rolle spielt, weil man hat dann irgendwie Dogmen und hat Moral und dann braucht man sich damit nicht auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du Kirche so erlebt hast oder erlebst bis jetzt in deinem Leben. Und ich habe auch keine konkrete Gemeinde im Blick. Also ich war in meinem Leben schon Mitglied in vielen sehr unterschiedlichen Gemeinden und Konfessionen auch. Und ich habe auch in der gleichen Gemeinde manchmal beides gleichzeitig erlebt. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich bestimmte Gemeinde im Blick habe, sondern das ist, was ist, was ich wahrnehme generell. Und für mich sind auch beide Seiten dieser Medaille total ausschlaggebend, dass ich heute hier bin und dass ich Pastor geworden bin, weil diese Liebe und diese Gnade und diese Veränderungskraft, die Gott schenkt, die in Kirche stattfindet, die lässt mich, die inspiriert mich und die lässt mich aufatmen und ich liebe das und ich will, dass es stattfindet. Und gleichzeitig machen mich Dinge traurig und wütend. Und das war auch ein Grund, warum ich damals mit Jugendarbeit angefangen habe, weil mich Sachen wütend gemacht haben. Und habe ich gesagt, okay, ich mische mich ein, ich will mitmachen. Deswegen bin ich auch Pastor geworden. Und auch wenn man Pastor ist oder auch Theologie studiert und man lernt so neue Leute kennen, kommt ja auch irgendwann die Frage, hey, was machst du so? Und dann kommen auch die Reaktionen. Und es kommen Reaktionen, ich bin manchmal richtig überrascht, wie positiv Menschen darauf reagieren, wie viel Respekt und Wertschätzung man bekommt manchmal als Pastor, weil die Leute positive Erlebnisse mit Kirche gemacht haben. Und auch teilweise Leute, die, wo ich gedacht habe, boah, die haben damit gar nichts am Hut und die auch nicht glauben, aber die einfach krasse Erfahrungen gemacht haben in Kirche. Und ich kriege viel Schmerz und Wut auch ab von manchen Leuten. Und ich verstehe das, ich kenne das selber und ich nehme mich auch nicht aus der Gleichung raus. So, ich mache mich auch schuldig oder habe mich immer wieder schuldig gemacht. Und ich habe gerade auch schon gesagt, diese Reaktion von Jesus lässt so ein bisschen darauf schließen, dass diese Pharisäer vielleicht gar nicht ignorant waren oder gar nicht irgendwie blind, sondern wirklich, es war ihnen egal. Weil Jesus reagiert mit, der Mensch ist nicht für den Sabbat geschaffen worden, sondern der Sabbat für den Menschen. Und bei den Pharisäern sind die Menschen irgendwie da, um diese Ordnung einzuhalten. Und für die Pharisäer ist in dieser Geschichte zumindest, also es gibt auch Pharisäer, die gar nicht so schlimm sind, aber im Neuen Testament kommen sie sehr schlecht weg. Bei den Pharisäern dieser Geschichte geht es darum, dass die Menschen eben diese Ordnung einhalten. Und die Pharisäer selber sind ja die Experten. Das sind ja diejenigen, die über die Ordnung wachen und die sie auslegen. Und das sind diejenigen, die Experten, die eigentlich diejenigen sind, die auf einmal das Sagen haben. Es geht gar nicht unbedingt um diese Ordnung, sondern sie sind auf einmal die Experten, die von oben herabgucken, die Ordnung auf andere überstülpen und ja, entweder du stimmst zu oder du liegst falsch. Und diese Ordnung dieser Pharisäer ist fast wie so eine Waffe der Herrschaft, die sie nutzen, um dann herabzugucken auf die Jünger und auf Jesus auch herabzugucken und sagen, was macht ihr da? Ihr seid falsch. Und bei Jesus, er dreht irgendwie den Spieß um. Bei Jesus ist es dann umgekehrt. Jesus hört das, was sie sagen und sagt, nein, nein, ihr habt es falsch verstanden. Der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat ist für den Menschen geschaffen worden. Also die Ordnung ist eigentlich da, um den Menschen zu dienen und eben nicht umgekehrt. Ich weiß nicht, ob du, letztes Jahr im Herbst hatten wir so eine Themenreihe zum Thema Auszeit. Da hatten wir auch zwei oder sogar drei Predigten zum Thema Sabbat, wo wir das so durchgegangen sind. So, hey, Sabbat ist ein Gebot, das dafür da ist, dass Menschen geschützt werden, dass niemand von dir verlangen darf, dass du arbeiten musst an diesem Tag, dass du dich ausruhen darfst, dass du genießen sollst und dass du Zeit mit Gott verbringen kannst, so wie auch Gott eben seine Schöpfung genießt und Pause macht an einem Tag. Also es ist quasi keine Ordnung, die gemacht ist, damit Menschen jetzt darüber springen und die einhalten, sondern eine Ordnung, die irgendwie Leben schaffen soll, die irgendwie Gutes schaffen soll. Und da, wo sie das nicht tut, da wird sie falsch angewendet. Und das ist so meine Frage jetzt, was sagt das über Gott? Was sagt das über Gott aus, wenn seine Gebote Leben fördern sollen und für Menschen da sind und nicht gegen Menschen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es sehr erleichternd, mir diese Perspektive irgendwie vor Augen zu führen. Und vor allen Dingen, finde ich, lenkt es auch in dieser Story so den Blick auf das Wichtige, auf das, was für Jesus wichtig ist. In diesem Konflikt zwischen den Jüngern und den Pharisäern ist für Jesus wichtig, dass der Hunger gestillt wird von diesen Jüngern. Dass dieser Mangel irgendwie behoben wird, der irgendwie da ist. Dass dieser Hunger aufhört. Ich weiß nicht, ob du dich mehr mit den Jüngern identifizierst oder den Pharisäern, was bei dir so im Kopf abgeht. Es gibt ja noch eine Person, mit der du dich identifizieren kannst. Mit der Hauptfigur in der Geschichte, mit Jesus. Und ich habe euch vorhin den Text aus dem Markus-Evangelium vorgelesen. Es gibt den gleichen Text nochmal im Matthäus-Evangelium, ein bisschen anders. Der Anfang der Geschichte ist ein bisschen anders. Und zwar reißt Jesus da selber die Ehren ab und gibt sie seinen Jüngern. Und das Ende ist ein bisschen anders. Und zwar sagt Jesus einen Satz zu den Pharisäern, den ich euch auch noch vorlesen möchte. Und zwar sagt Jesus: Hättet ihr begriffen, was es heißt? Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. So hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Hättet ihr begriffen, was das heißt? Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. So hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Das kann man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Jesus erklärt die Jünger hier nicht nur für unschuldig, im Gegensatz zu den Pharisäern, sondern er zitiert auch einen Satz aus dem Alten Testament, dass Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das heißt, das, was Jesus sich wünscht, ist Barmherzigkeit von uns. Und das wünscht er sich auch von den Pharisäern. Denn was bringt es Gott, wenn er Regeln aufstellt, an die sich die Menschen irgendwie hineinzwängen müssen? Also was bringt Gott das, Regeln aufzustellen? Für die Pharisäer wirkt es auf mich so wie, naja, für die Pharisäer, sie schaffen eine Ordnung, um zu kontrollieren, um zu herrschen. Und diese Ordnung wird dann durchgesetzt um jeden Preis, egal wie es uns geht, egal wie es den Jüngern geht. Und wenn Gott so wäre, dann wäre es ein Gott, der Lust hat am Opfer. Einfach nur, weil dann jemand was opfern muss. Aber das ist nicht der Gott, den Jesus hier bezeugt. Der Gott, von dem Jesus spricht, ist scheinbar ein Gott, der Lust hat am Leben. Ein Gott der Barmherzigkeit. Ein Gott, der eine Ordnung schaffen will, die für das Leben ist und nicht das Leben irgendwie klein macht. Und das ist irgendwie eine Logik. Also die Logik Jesus ist ganz anders als die Logik dieser Pharisäer. Das ist, Gott will nicht herrschen, um zu unterdrücken, oder Gott ist nicht ignorant oder gleichgültig gegenüber uns Menschen, sondern Gott ist ein Gott, der herrscht, um das Leben zu fördern. Und der herrscht, indem er Leben schafft. Das ist ein barmherziger Gott, der nicht einfach nur liebt, sondern der nach seinem Wesen sogar Liebe ist. Und das finde ich voll schön, auch in dieser Geschichte. Wo hängst du gerade? Hängst du bei den Jüngern? Merkst du gerade so, ich bin hungrig, ich bin schlapp. Ich mag den Gedanken vielleicht, dass Jesus sich für mich einsetzt. Ich fühle mich schwach, ich brauche Kraft. Hängst du bei den Pharisäern und denkst dir, okay, vielleicht bin ich auch hier und da ignorant oder gleichgültig gegenüber den Menschen in meinem Umfeld und muss ja, vielleicht Buße tun, muss Gott um Vergebung bitten oder andere um Verzeihung bitten und lernen, Dinge besser zu machen. Das ist ja auch das Coole am Christsein, ist, dass wir als Jünger und Jüngerin Jesus eine Lerngemeinschaft sind. Also das ist Teil des Plans, dass wir aus Fehlern lernen, dass wir Jesus ähnlicher werden auf diesem Weg und dass wir uns auch verändern. Oder ja, ist es Jesus, wo du sagst, wow, das fasziniert mich irgendwie, dass er kein Opfer verlangt, obwohl er es vielleicht könnte, sondern dass er Barmherzigkeit zeigt. Und dass er eben keinen Anspruch hat, so wie diese religiösen Elite, diese angesehenen Männer, die da kommen, sondern dass er ja, sich kümmert um diejenigen, die mit ihm unterwegs sind. Wir haben jetzt so eine kleine Gebetszeit und ich möchte dich mal ermutigen, dich mit einer dieser drei Gruppen zu identifizieren. Mit Sicherheit kannst du gerade innerlich beim einen oder anderen andocken. Und wenn du merkst, so hey, mir geht's gerade wie so ein Jünger, ich habe Hunger, ich brauche Kraft, dann betest zu Jesus. Jesus ist barmherzig mit dir. Jesus schenkt dir Kraft. Jesus reicht dir auch was zu essen, symbolisch gesehen jetzt. Oder haben dich die Pharisäer angesprochen, dann will ich dich einladen, ja, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten, fragen, was du besser machen kannst. Oder vielleicht bist du motiviert und sagst, ich habe Bock, Jesus nachzufolgen, ich habe Lust zu dienen, ich habe Lust auch, Hungrige satt zu sehen und zu machen, dann bitte Jesus, dass er dir hilft, dass du ihm ähnlicher wirst. Genau, such dir einfach eine dieser Gruppen aus. Und du kannst laut beten, du kannst leise beten. Ich bete dann zum Abschluss. Gott, und ich danke dir so, dass du barmherzig bist. Ich danke dir, dass ich keine Angst haben muss vor dir. Und ich danke dir, dass ich keine Angst haben muss vor deinem Plan, weil er mir Leben bringt, weil er uns Leben bringt. Und ich bitte dich voll, dass wir das auch erleben dürfen. Und ich bitte dich voll, dass du auch ja, diese Stadt, dass du Saarbrücken einfach auch mit Barmherzigkeit überschwemmst. Und ich bitte dich auch, dass du uns gebrauchst dafür, als Kirche, die bewegt, als uns ganz persönlich, aber auch als, ja, als Christinnen und Christen in dieser Stadt, in jeder Gemeinde und ja, in jeder Konfession. Ich bitte dich voll, dass wir ja, deine Barmherzigkeit nochmal ganz neu erleben dürfen. Amen.